Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Meine heutigen Gäste sind Clara Pfeiffer und Heiko Ruprecht. In dem Stück »Die Tanzstunde« spielen die beiden zwei Menschen, die bereit sind, die eigenen Grenzen zu überwinden, um ihr Glück zu finden. Das Publikum im alten Schauspielhaus zeigt sich allabendlich begeistert. Herzlich willkommen Clara Pfeiffer und Heiko Ruprecht.
Dankeschön.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Sehr schön, euch beide hier zu haben in unserem Tonstudio nahe dem alten Schauspielhaus, wo ihr ja heute Abend auch noch wieder auf die Bühne müsst. So, ist jetzt 17.30 Uhr,
das heißt... Wir dürfen wieder auf die Bühne.
Das stimmt.
Wir freuen uns schon, oder?
Ja, klar.
Ja?
Nein, wirklich, ja klar. Es macht große Freude, Abend für Abend vor so vielen Menschen zu spielen. Und da es so gut ankommt auch und die Leute es lieben, macht es wirklich große Freude.
Ja, ich wollte euch nämlich fragen, wie ist das eigentlich für euch als Spielerinnen und Spieler, wenn man allabendlich vor einem Publikum tritt, das sehr groß ist? Das Stück ist ja wirklich ein riesiger Erfolg und das ist gar nicht so normal, finde ich, dass zwei Personenstücke so riesige, auch in der Summe der Menschen, die allabendlich kommen, jeden Abend weit über 400 Zuschauerinnen und Zuschauer im alten Schauspielhaus, die sich für ein Zwei-Personen-Stück in dieser Weise so begeistert zeigen und erwärmen. Wie ist denn das mit dem Puls und der Aufregung oder der Vorfreude? Wächst die sozusagen proportional zur Summe der Menschen, die da unten sitzen, oder ist das unabhängig, das Lampenfieber?
Ja, Clara ist sowieso rattencool. Also die ist ja ein Eisklotz vor der Vorstellung und kaum geht der Vorhang auf, dann kommt sie ins Feuer und so weiter. Also, wenn, dann bin nur ich nervös.
Quatsch. Nein, natürlich bin ich auch nervös, aber ich meine...
Mir gegenüber lässt sie sich nicht anmerken.
Stimmt das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich nicht mehr so aufgeregt wie am Anfang meiner Schauspielzeit. Aber also zu dem Thema großes Publikum, ich bin gerade wahnsinnig dankbar und freue mich unglaublich, dass so viele Menschen da sind, weil es ja leider auch eine Seltenheit geworden ist im Theater, dass man vor so einem vollen Haus spielen darf. Und das ist einfach toll, weil das Theater lebt davon, dass es die SchauspielerInnen auf der Bühne gibt, aber genauso das Publikum, das reagiert, das mitlebt und man zusammen einen Abend gestaltet. Und das ist wahnsinnig schön und toll, dass es so voll ist gerade.
Ja, ich bin darüber auch sehr glücklich und dankbar, glaube ich, genauso wie ihr. Und ihr könnt das jeden Abend genießen. Das freut mich auch, dass ihr das genießen könnt. Es gibt ja tatsächlich Kolleginnen oder Kollegen, die unglaubliches Lampenfieber auch immer noch haben, selbst im höheren Alter. Ihr seid ja noch beide jung, das ist ja nicht so ein Problem.
Deswegen sage ich, in meinem höheren Alter ist das durchaus noch vorhanden. Zumindest bei der Premiere war es vorhanden. Nein, Scherz beiseite. Also das ist inzwischen, nachdem wir es jetzt ja schon viele Male gespielt haben, ist die Anspannung etwas weniger geworden als bei der Premiere. Und eine gewisse Anspannung muss vorhanden sein vor jeder Vorstellung. Ich glaube, das ist bei uns auch bei uns beiden vorhanden. Aber man versucht ja dann sozusagen in dem Moment, wo es losgeht, die nötige Frische und den nötigen Esprit zu haben, mit dem man dann wieder frisch ins kalte Wasser springt. Das ist eigentlich eher so die Herausforderung von Tag zu Tag, wenn man das jeden Abend spielt, dass es eben nicht routiniert wird, sondern dass man jeden Abend in der Lage ist, da wieder mit der vollen Frische reinzugehen, weil es hat ja jeder einzelne Zuschauer, jede einzelne Zuschauerin verdient, dass wir das wie beim ersten Mal spielen. Und auch wir haben auch diesen Anspruch an uns. Und das ist eigentlich die Hauptherausforderung.
Die Figuren entdecken sich ja auch mit deinem ersten Auftritt tatsächlich jeden Abend neu.
Genau.
Die kannten sich ja nicht
vorher.
Genau.
Was hinter der Bühne passiert zwischen euch, ist ja eine ganz andere Sache.
Das ist eine ganz andere Sache.
Das ist geil.
Ja. Da verraten wir auch nichts.
Und wie lange ihr euch kennt. Ne? Aber die Figuren sind frisch in ihrer Wahrnehmung des Gegenübers.
Genau. Ja, und also wir beide bereiten uns, glaube ich, geistig und auch körperlich für jede Vorstellung vor, damit wir da frisch reingehen und da was zu bieten haben.
Gibt es da so Techniken oder Dinge, die ihr tut, um genau dieses Routinemoment auszuschalten und zu sagen, nee, Achtung, ich muss jetzt wieder... Zuhören, die beim ersten Mal auf die Bühne laufen?
Also der Knackpunkt ist immer, sich immer wieder neu zuhören. Ne? Das ist ja nicht so einfach, wenn man es schon 87 Mal gehört hat. Aber das ist die Aufgabe, die Übung, die Disziplinübung, die man da jeden Abend macht, dass man einfach jedes Mal wieder neu zuhört. Und abgesehen davon hört man den Text dann auch jedes Mal neu. Also die Kollegin macht ja auch jeden Abend ein bisschen in der Nuance vielleicht was anders oder der Text klingt ein bisschen anders oder es kommt nochmal eine neue Note rein oder man probiert selber was aus. Und das ist das A und O, dass man sich jeden Abend wieder zuhört.
Sprecht ihr darüber? Also wenn du auf die Bühne kommst und deine Kollegin Clara Pfeiffer sagt den ersten Satz, den sie an dich adressiert, ein bisschen anders, und du nimmst es wahr, sprecht ihr auch darüber? Also gebt ihr euch gegenseitig Rückmeldungen dazu?
Ja, manchmal hin und wieder.
Doch, aber schon.
Ja, hin und wieder.
Aber nicht zu jedem einzelnen Satz, wo man jetzt mal vielleicht die Betonung ein bisschen anders gesetzt hat, sondern wenn dann so zu Schlüsselmomenten oder du hast da den und den Satz vergessen, ist es dir aufgefallen so, und dann schließen wir uns natürlich kurz.
Du hast da die oder die Szene vergessen. Wunder dich nicht, dass wir jetzt eine Viertelstunde früher fertig geworden sind. Du hast da die eine oder andere Szene vergessen.
Erinnerst du dich? Ich hatte doch bei der einen Vorstellung, stand ich auf der Bühne und hatte das Gefühl, Mist, wir haben gerade irgendeine Szene übersprungen, weil ich glaube, ich war so drin im Spiel und dann habe ich gedacht, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ja. Ich glaube, wir haben irgendeine Szene übersprungen. Und da war ich ganz kurz irritiert.
Du hast mich gefragt, oder? Dann warst du beruhigt, dass ich dir sagen konnte, nein, ich glaube nicht.
Nee, ich habe dann in der Pause gesagt, ich dachte, wir hätten eine Szene übersprungen, aber habt ihr schon.
Das kommt vor allem bei einer Doppelvorstellung, kommt es vor, dass man das wirklich mal einen Moment denkt, haben wir die Szene jetzt schon gespielt oder noch nicht? Also da kann man schon mal echt, das ist eine zusätzliche Herausforderung, eine Doppelvorstellung, so kurzer Zeit nacheinander, weil da
kann man schon mal. Genau, die Doppelvorstellungen, die finden ja dann statt um 16 Uhr und um 20 Uhr, genau. Ne, dann spielt ihr bis 18 Uhr, bis ihr von der Bühne seid und der Applaus verklungen ist, ist dann 18:15, 15. So, und dann ist gar nicht mehr viel Zeit. Dann geht man schon wieder in die Maske und in die Vorbereitung für die zweite Vorstellung. Und dann grüßt irgendwann
das Murmeltier.
Gefühlte Murmeltier nochmal. Ne?
Genau. Alle 2 Stunden grüßt das Murmeltier, heißt der Film dann. Das Sequel.
Und wie ist es bei dir, Clara? Hast du auch irgendwelche Techniken? Weil du hast ja vorhin genickt und gesagt, ja, da gibt es irgendetwas, um dich sozusagen frisch zu machen und wach zu machen.
Naja, so eine gewisse Routine einfach vor der Vorstellung. Das heißt Einsprechen, Einsprechübungen und auch körperliche Dehnungsübungen oder Aufwärmübungen und halt auch eine gewisse Konzentration. Das heißt, ich gucke auch nicht mehr aufs Handy. Ich konzentriere mich einfach darauf, dass ich jetzt im Theater bin. Diese Rolle spiele und gehe da einfach geistig rein.
Sucht ihr eigentlich euch gegenseitig nochmal vor der Vorstellung auf, um euch zu sagen, so, na, also man, es ist ja ein Zwei-Personen-Stück für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber vielleicht sich noch dringend angucken sollten.
Bis zum 9.
März gibt es noch wenige Karten, so ist es. Es ist tatsächlich wahnsinnig gut verkauft und es sind nicht mehr viele Vorstellungen, aber es spielt ja ein Zwei-Personen-Stück. Ich sagte das eingangs, das heißt, ihr habt euch auch nur und ihr beide. Sucht man da nochmal sich gegenseitig vorher auf und sagt, Mensch, und heute machen wir es an der Stelle so, oder macht man das lieber nach der Vorstellung und vor der Vorstellung guckt man, dass jeder für sich ist, um dann umso frischer aufeinander zu treffen?
Naja, also vor der Vorstellung, wir grüßen uns natürlich und wir haben auch jeden Abend tanzen wir uns ein. Wir tanzen einmal die Choreo durch. So, das heißt, da begegnen wir uns sowieso schon und dann immer vor der Vorstellung wünschen wir uns auch gegenseitig eine schöne Vorstellung. Und dann ist gut. Also so Feedback oder so
lieber nicht, ne?
Machen wir nach der Vorstellung, wenn dann.
Genau. Ja, und so Method-Acting-mäßig, dass wir jetzt uns vor der Vorstellung nicht sehen dürfen, weil wir ja 2 Figuren spielen, wie du richtig gesagt hast, die sich zum ersten Mal auf der Bühne begegnen. So weit geht es bei uns dann nicht. Nee. Sondern
meidet nicht den Kontakt.
Wir sagen uns schon Hallo.
Wir haben ja im Vertrag stehen, dass wir durch unterschiedliche Eingänge ins Theater müssen, damit wir uns nicht begegnen können. Und dann ist alles schwarz abgehängt. In den Gängen, damit wir uns nicht sehen, ja.
Eine juristische Wendung, an der wir sehr lange getüftelt haben, bis die wasserdicht war.
Absolut,
und von euch unterschrieben werden konnte.
Ja, das Vertragswerk umfasst 87 Seiten.
Ja, aber länger. Method Acting ist einfach, finde ich, was sehr Gutes.
Ja.
Das musst du bitte einmal ganz kurz erklären, weil nicht jeder unserer Zuhörerinnen ist mit dem Begriff des Method Acting vertraut.
Wir haben ja eigentlich auch keine Ahnung, was das ist.
Oh, wie erkläre ich das? Ich würde sagen, das kommt vor allem aus dem Film. Das sind SchauspielerInnen, die dann sich auf die Rolle so vorbereiten, dass sie wirklich das Leben dieser Rolle oder Figur wirklich leben. Also sich da dann, ich sag mal, reinsteigern vielleicht auch in gewisse Dinge. Ich habe dann auch schon gelesen, dass da manche irgendwelche Psychosen entwickelt haben. Wirklich. Aber genau, dass man dann wirklich richtig reingeht in diese Figur.
Also berühmte Fälle sind meines Wissens beispielsweise Robert De Niro in dem Film Wie ein wilder Stier, wo er sich von einem Profiboxer mit entsprechenden durchtrainierten Körper zu einem fetten Postkarriere-Typen, der alles versäuft und verfrisst, was er in seiner Boxkarriere so erlöst hat, nicht an Geldern und Honoraren dann verwandelt und wirklich dick ist und nicht nur ein Vatant trägt, also sprich ein Kissen, was man sich umschnallen kann und in der Kostümabteilung bekommt, sondern wirklich fett geworden ist.
Heute würde man sagen, kulturelle Anverwandlung.
Das ist ein sehr weites Feld.
Nein, das war jetzt ein Scherz.
Aber das ist ja das, was du auch beschreibst, also die Anverwandlung eines Charakters sozusagen bis in die eigene Physiognomie, bis in die eigene charakterliche Gesundheit oder auch psychische Gesundheit hinein. Aber kommen wir zu euch und zu euren Figuren. Und vielleicht kommen wir nachher auch noch zu den Lehr- und Lernansätzen eurer Schulen. Ihr seid ja auch auf zwei unterschiedliche Schulen gegangen. Der eine in Salzburg, die andere in München. So, das ist ja auch durchaus interessant, wie man sich dann vielleicht professionell begegnet. Aber kommen wir vielleicht zunächst zur Tanzstunde. Ihr verkörpert ja zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Heiko, du spielst auf der Bühne einen Wissenschaftler, der außerordentlich erfolgreich ist in seiner Profession, in seiner Wissenschaft, aber er ist auch Autist und deswegen steht er vor besonderen Herausforderungen im Alltag und insbesondere auch in dem alltäglichen Sozialleben. Ich kann mir vorstellen, also erstmal, was ist das für ein Charakter, den du da darstellst? Und dann würde mich im zweiten Schritt auch interessieren, worin besteht die Herausforderung, sich so eines Charakters anzunehmen. Das ist ja wirklich was Besonderes, dem gerecht zu werden, kann ich mir vorstellen.
Absolut, ja, das ist wirklich was Besonderes und ich habe da auch höchsten Respekt davor gehabt und habe das auch nach wie vor, weil man möchte ja dem Phänomen Autismus auch wirklich gerecht werden und dann nicht irgendwie das Phänomen vorführen oder lächerlich machen oder klischeehaft bedienen. Insofern ist das eine Herausforderung gewesen und ich habe mich da auch eingehend damit beschäftigt, natürlich, ist ja logisch. Ich spiele einen Geowissenschaftler, also einen im Berufsleben stehenden, erfolgreichen Dozenten und Wissenschaftler, der eben zusätzlich die Eigenheit hat, dass er Autist ist, in diesem Fall Asperger-Autist, also man würde sagen ein hochfunktioneller, High-Functional-Autismus, der ihm also ihn nicht so stark einschränkt, dass er in einem normalen, in Anführungszeichen immer gesetzt, Berufsleben nicht funktionieren kann, sondern er kann seine Aufgaben erfüllen, er ist erfolgreich, er ist auch kommunikativ, er ist sicher eher extrovertiert. Ich habe mir sagen lassen, es gibt eher extrovertierte und eher introvertierte Autisten. Er gehört sicherlich eher zur ersteren Sorte. Also er funktioniert im Berufsleben sehr gut, aber hat natürlich so seine Einschränkungen im Sozialleben, die ihm auch zu schaffen machen, weil ihm durchaus bewusst ist, dass er da anders ist als viele Menschen, denen er begegnet und versucht da auch zu lernen. Also er möchte auch nicht unangenehm auffallen. Das kommt ja auch wörtlich in dem Stück gleich am Anfang vor, dass das eins seiner Hauptbestrebungen ist, nicht aufzufallen oder zumindest nicht unangenehm aufzufallen. Und er trainiert also die Verhaltensweisen der sogenannten neurotypischen, so nennt er sie, also der in Anführungszeichen normalen, um möglichst unauffällig da durchzukommen. Und das kostet natürlich viel Energie und verursacht auch Stress, weil die Diskrepanz zwischen dem eigenen Empfinden und dem, was erwartet wird von ihm, ist ihm durchaus bewusst und mit der kämpft er jeden Tag. Und Das ist schon beeindruckend, auch irgendwie zu beobachten, wie dieser Mensch in der neurotypischen Welt versucht, klarzukommen, nicht unangenehm aufzufallen, seine Rolle zu spielen und was es ihn auch kostet, dass das geht. Weil diese Welt natürlich erstmal auch nicht bereit ist, vielleicht von sich aus sich auf seinen Gedankenpfad zu begeben, sondern eher von ihm erwartet, dass er sich den Neurotypischen anpasst. Ja, und das ist hochspannend beschrieben in dem Stück. Es ist sehr genau beschrieben von Marc Saint-Germain, dem Autor, der das, soweit ich das beurteilen kann, wirklich hervorragend auch recherchiert hat und sehr genau ist in der Beschreibung dieses Asperger-Autisten. Und das macht große Freude, das zu spielen, und ist aber durchaus eine Herausforderung, ja.
Du hast gesagt, du hast dich genau darauf vorbereitet. Du hast viel gelesen, glaube ich, ne? Auch bestimmte Autorinnen und Autoren. Zum Teil auch von, also Texte von Menschen, die selber mit dieser Form von Autismus umgingen. Kannst du da vielleicht noch uns einen kleinen Hinweis geben oder einen Einblick in deine Vorbereitungszeit geben, was da konkret bei dir auf dem Schreibtisch lag?
Ja, ich habe zum Beispiel so ein großes Standardwerk zum Thema Autismus gelesen von Steve Silberman. Mir fällt jetzt der Titel gerade nicht ein, aber das ist ein Standardwerk zur Geschichte auch der Autismusforschung und den ganzen Wendungen, die genommen hat. Das ist sehr spannend, und da geht es dann irgendwann auch zum Beispiel um Rain Man und um Dustin Hoffman, wie er sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann fällt auch der ganz interessante Satz, dass Steve Silberman sagt, tatsächlich ist es so, dass dieser Film Rain Man so viel für die Autismusforschung und für die Wahrnehmung von Autismus als Besonderheit geleistet hat, wie 30 Jahre Autismusforschung vorher nicht. Also das ist dann schon auch interessant, dass Kunst, in diesem Fall dieser Film und ein klein wenig vielleicht auch unser Stück, manchmal mehr bewegen kann, als sogar als wirklich hochprofessionelle Forschung und Wissenschaft, die natürlich genauso wichtig ist, aber möglicherweise halt etwas weniger Aufmerksamkeit generiert. Also das war ganz interessant. Und dann gibt es eine ganz tolle Figur, die mich begleitet hat und bis jetzt begleitet bei dieser Rolle, ist eine Autistin namens Temple Grandin, die nicht nur Autistin ist, sondern eine ganz großartige Wissenschaftlerin im Bereich der Viehhaltung, also ganz, ganz interessant. Die ist der absolute Koryphäe und kann unglaublich gut mit Tieren und mit den ganzen Erfordernissen, die es bei der Tierhaltung gibt, arbeiten und umgehen. Und die hat ein tolles Buch geschrieben über ihren eigenen Autismus und wie sie sozusagen sich, ich will jetzt nicht sagen herausgearbeitet hat, aber wie sie gelernt hat, mit ihrem Autismus produktiv, kreativ umzugehen. Das heißt im Englischen zumindest Emergence. Das ist ein ganz tolles Buch. Und diese Figur, diese Frau ist ganz großartig. Die hält inzwischen auch Vorträge auf der TED-Conference. Sie ist eine sehr extrovertierte Person und redet sehr offen über ihren Autismus und über die Art ihres Denkens. Und das ist vielleicht auch jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt, die Hauptbeschäftigung auch für mich während der Arbeit an diesem Stück war, zu verstehen, wie das Denken von Eva Montgomery ist. Also wie denkt dieser Mensch? Und das ist wirklich ein ganz anderes Denken, als ich, als Heiko Ruprecht das habe, oder wir in Anführungszeichen Neurotypischen das haben. Und das ist auch das, was dann zu der Komik führt zwischen Sanger und Eva, weil das Denken so unterschiedlich ist.
Und die Weise, wie sich das dann äußert, also auch wie du auftrittst mit einer ganz großen Wahrheitsliebe beziehungsweise einer Unfähigkeit zu lügen.
Ja, das ist zum Beispiel ein Aspekt.
Was hochinteressant ist, weil das ja an einem Tabu rührt, weil die soziale Lüge in unserem täglichen Umgang, glaube ich, für uns alle tief verankert, internalisiert ist und wir damit umgehen, weil es einfach eine Form von Höflichkeit darstellt, nicht jedem immer alles zu sagen, ja, wie man ihn wahrnimmt oder nicht wahrnimmt und so weiter. Und da ist er unbestechlich, ja, er kann gar nicht anders, und da rührt natürlich unter anderem ein Stück des situativen Witzes her, weil er begegnet ja auch einer hochinteressanten Komplementärperson, wenn man das so sagen kann, Clara, die du spielst, mhm. die Senga Quinn, eine Tänzerin, die aber auch mit Hindernissen und Beschränkungen zu kämpfen hat und sich in ihrem Leben, und da würde ich sagen, das ist, macht unter anderem einen interessanten Aspekt sozusagen in der Komplementarität aus. Der Kollege, der da zu dir kommt, überführt dich mehrfach sozusagen der Unwahrheit. Also da Richtig. Ist jemand, der hat sich in einem Leben eingerichtet, das augenscheinlich mit Lebenslügen umwoben ist, wie in einem Dornröschenschloss. Was ist das für eine Figur, die Senga Quinn, Clara?
Genau, also erstmal zu den Lügen würde ich sagen, das sind natürlich Lügen, die sie selber ausspricht, um ihn womöglich loszuwerden, aber auch Lügen, die sie sich selber erzählt, also wo sie sich selber anlügt. Und ich finde, Senga ist eine ganz spannende Figur. Das ist eine Tänzerin, eine professionelle Tänzerin, die sich sehr, sehr auf ihren Beruf fokussiert hat und eigentlich ihr Privatleben abgeschafft hat, auch kaum, ähnlich wie Eva, eigentlich auch relativ einsam ist. Kaum Freunde hat, kürzlich dann noch ihren Freund verlassen hat eben vor kurzem, es ist nicht genau beschrieben im Stück, ich habe da natürlich eine Entscheidung getroffen, aber sie hatte einen Unfall und hat eine Knieverletzung. Das heißt, sie kann nicht tanzen und damit bricht eigentlich ihr gesamter Lebensinhalt zusammen und ich finde es eine wahnsinnig spannende Figur, weil es so zeigt, was passiert denn mit einem Menschen, wenn auf einmal das wegbricht, an dem man sich festgehalten hat, an was so der einzige Lebensinhalt war. Und sie wehrt sich sehr dagegen, diesen Inhalt aufzugeben und findet aber in Eva einen Menschen, der ihr mit so einer Ehrlichkeit begegnet, dass sie gar nicht anders kann, als sich mit all diesen Problemen, die sie hat, zu beschäftigen. Mhm. Und ja, das finde ich ganz toll.
Ist das ein Teil sozusagen der Attraktion füreinander, jetzt von deiner Seite aus? Also wie hast du als Schauspielerin das Interesse, das ja dann doch irgendwann an seiner Person so unkonventionell der Eva, der da im Raum steht, auf einmal und darum bittet, ihm eine Tanzstunde zu geben, die er auch noch unverschämt hoch vergüten möchte. Ja, also neben dem monetären Aspekt, dass man nicht sozusagen ein Monatssalär,
Wochengehalt für eine Stunde
Unterricht. Für eine Stunde Unterricht bietet. Also das ist ja das eine, das weißt du ja eigentlich, glaube ich, brüsk zurück. Aber irgendwas hält dich dann doch.
Ich glaube, es ist vielleicht auch so genau das, was einen zuerst abstößt, die Ehrlichkeit, diese Zugewandtheit ist dann vielleicht das, was sich eigentlich wandelt in ein Interesse an dieser Person und auch die Figur merkt, da ist jemand, der hat wirklich Interesse an ihr und Interesse auch ihr zu helfen mit ihren Problemen. Und das finde ich, also ist für mich jetzt als Schauspielerin logisch, dass auch die das Gegenüber attraktiv macht. Und nebenbei ist ja der Kollege ein sehr attraktiver Mann.
Vielen Dank.
Da muss man sich ja gar nicht mehr so viel.
Gut, dass man beim Podcast die rote Färbung meiner Ohren nicht sieht. Ja.
Nein, das ist Teil des Method Actings, ne?
Ja.
So viel muss dann doch
Nein,
sein.
Aber ich meine, es ist... Ist ja so.
Ja, es kommt ja sogar im Stück vor, nicht? Dass die Senga den Ever durchaus attraktiv findet.
Genau.
Sagt sie ihm. Und dann stürzt es ihn tatsächlich in einige Verlegenheiten, ne?
Das hat ihm noch niemand gesagt.
Nein. Obwohl er wirklich gut aussehend ist, ist auch erstaunlich, also was der für ein Leben hinter sich hat, oder? Also dieser Charakter jetzt.
Ja, das ist natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, wirklich auch eine große Einsamkeit der beiden Figuren, die in Darin sind sie sich sehr ähnlich in vielen Dingen, wie sich rausstellt, auch. Also sie sind sich viel ähnlicher, als man am Anfang annehmen würde. Und aber auch in dieser Isolation, in der sie sich befinden, sind sie sich sehr ähnlich. Und es ist so ein klassisches Odd Couple, was sich da trifft. Ein Paar, dem man erstmal ansieht, dass die so weit voneinander entfernt sind und so wenig miteinander zu tun haben, wie man eigentlich sich vorstellen kann. Und wie es der Zufall so will oder wie es das Leben so spielt, zeigt sich, dass gerade diese sehr, sehr unterschiedlichen Menschen vielleicht doch mehr miteinander zu tun haben als ein anderes Paar, dem man es vielleicht sofort ansehen würde, dass das ein Traumpaar sein könnte. Und die beiden sind eigentlich überhaupt kein Traumpaar und haben trotzdem sehr viel miteinander zu tun und stoßen sehr viel beim jeweils anderen an und schaffen es jeweils durch ihre Person oder durch die Art, wie sie sind, den anderen, die andere zu zwingen, intuitiv zu zwingen, über seinen Schatten zu springen, ja, und sozusagen sich nochmal neu zu entdecken. Und das ist ja eigentlich das, was man sich von jeder Art von Beziehung wünscht, ne? Dass der andere, die andere einen weiterbringt als da, wo man sowieso ist und über seine Grenzen hinausbringt. Und das geht eben nur mit dem Gegenüber. Das ist eigentlich sozusagen die romantische, wenn man so will, wunderbar herzwarme Botschaft dieses Stücks, dass man sich weiterentwickeln kann nur mit dem Gegenüber, mit einem Gegenüber oder mit vielen Gegenübern.
Das würde man ja vielen Menschen in unserer Gesellschaft auch wünschen, vielleicht auch sich selbst, also noch eine großzügigere Geste Menschen gegenüber, die man nicht versteht.
Ja.
Weil unsere Gesellschaft ist derart geprägt von Menschen, die sich nicht mehr miteinander verstehen können, die Meinungen äußern, die auch Lautmeinungen äußern, auch über soziale Netzwerke äußern und sich da wieder verbünden mit Menschen, die dieselbe Meinung haben wie man selber. Das führt dann zum bekannten Blasenproblem sozusagen. Also, dass man dann nur noch mit Menschen, die gleiche Meinung vertreten, die man selber auch hat, kommuniziert und sich darin aber auch dann bestätigt fühlt. Dann entsteht der bekannte Bestätigungsfehler, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, sogar das Richtige zu erkennen, weil es vom falschen Absender einem entgegenkommt. So, also das ist ja tatsächlich, finde ich, ein Problem, was wir politisch und gesellschaftlich extrem haben. Und wir erleben hier zwei Menschen, die wirklich rausgehen aus ihrer Komfortzone und sich aufmachen und öffnen und dialogbereit sind, obwohl sie es anfangs gar nicht sind. Ne? Also,
ja.
Ich glaube, also deine Figur hat anfänglich augenscheinlich ganz wenig Interesse,
diesen Menschen in sein Leben zu lassen. Nein, überhaupt nicht, weil die sich eingeigelt hat und irgendwie versuchen will, so ihr Ding durchzuziehen. Und die hat gar keine Lust, dass da jetzt irgendwer reinkommt und sie, glaube ich, eigentlich ihr einen Spiegel vorhält. Aber besser ist es.
Jeder andere würde sich auch schnell wahrscheinlich durch ihre Brüskheit abweisen lassen.
Da bedarf es eines
gewissen Autismus, der eine gewisse Hartnäckigkeit mit sich bringt, wo man auch nicht so schnell beleidigt ist von einer wirklich brüsken Abweisung, sondern bei seinem Thema bleibt. Und ich brauche hier eine Tanzstunde und der Hausmeister hat gesagt, Sie sind die Richtige, deswegen bin ich hier und deswegen bleibe ich auch hier. Also das ist dann auch eine Hartnäckigkeit, die ein neurotypischer vielleicht nicht mitbringen würde.
Ja, stimmt. Der hat ja mitunter auch eine entwaffnende Logik, ne?
Absolut.
So, also auch dann wird definiert, wer der beste Freund ist. Da gibt es dann Kriterien für und da kommen dann ganz überraschende Ergebnisse bei raus, beispielsweise. Ja, lasst uns ein bisschen über Grenzen noch sprechen, finde ich, weil das wirklich ein interessantes Thema ist. Also für eure Figuren in jedem Fall, das Überwinden von Grenzen. Kennt ihr das auch? Also gibt es Grenzen beispielsweise, wo ihr sagt, als Schauspielerin, als Schauspieler, jetzt auf der Probe, da habe ich sozusagen meine Standards oder da habe ich bestimmte Dinge, da gibt es Grenzen, die will ich nicht überschreiten. So, deshalb habt ihr das schon mal gehabt? Auch vielleicht in eurer Berufslaufbahn, wo man sagt, da bin ich konfrontiert worden mit Fragen sozusagen, da sollte ich, keine Ahnung, auf einmal auf dem Kopf das und das tragen, um jetzt mal ein banales Beispiel zu nennen, und gesagt, nee, mach ich nicht, mach mich doch hier nicht auf der Bühne zum Brot.
So konkret noch nicht, weil ich finde, es ist immer sehr abhängig von der Situation, von den Menschen, mit denen man arbeitet, wie so etwas an einen herangetragen wird, ob das irgendwie ein Befehl ist oder ob das ein Miteinander ist und man sagt, probieren wir das mal aus. So, ich habe auch schon mal gesagt, nee, das mache ich nicht, aber damit hatte ich jetzt auch noch kein Problem, zum Glück.
Dass du das nicht gemacht hast.
Ja, ja.
Ist auch richtig.
Weil ich aber auch, also klar habe ich meine persönlichen Grenzen und habe dann aber auch noch Überzeugungen, was würde die Figur tun und was nicht. Mhm. Und dann finde ich das auch wichtig, dann dafür einzustehen und auch dafür zu kämpfen, dass das meiner Meinung nach richtig ist.
Für die Plausibilität der Figur, die man selber darstellt. So, geht dir das auch so?
Ja, also ich denke prinzipiell ist ja, also meine Vorstellung meines Berufes oder was meine Aufgabe ist, wenn man sich zu Theaterproben verabredet und für ein Stück, sehe ich es erstmal auch als meinen Job an, dass ich mit einer großen Offenheit, erstens gut vorbereitet, natürlich habe ich irgendwie mir was dabei gedacht oder habe irgendwas vor, was ich erstmal ausprobieren will, bin gut vorbereitet, habe den Text gut gelernt. Und dann ist es aber mein Job, auch mit einer großen Offenheit mit meiner Partnerin in dem Fall und dem Regisseur als Partner reinzuspringen in die Arbeit und alles auszuprobieren, was möglich ist und in ganz viele Sackgassen reinzugehen, in ganz, ganz, ganz viel mich auch lächerlich zu machen im Prinzip auf einer Probe. Deswegen ist eine Probe auch ein sehr intimer Bereich, wo fremde Personen eben eigentlich keinen Zutritt haben, weil das eben eine Spielwiese ist und ein Experimentierfeld, wo man nur dann wirklich was findet, wenn man die Freiheit hat und die Gelegenheit, sich da auch lächerlich zu machen und Dinge auszuprobieren, die nicht gut sind. Weil wenn ich sozusagen vorher schon weiß, was ich machen will, wie die Figur ist und was, wie ich mich präsentieren will, dann schränke ich mich ja schon ganz stark ein und finde dann vielleicht bestimmte Facetten der Figur überhaupt nicht durch diese Einschränkung. Also insofern ist es eher, dass man sich immer wieder auch einen Schubs gibt. Also ich bin ja durchaus auch ein Mensch, der ein Gewohnheitstier ist, also privat, und ich mag gern vertrautes Umfeld. Ich bin durchaus ein Mensch, der in meinem privaten Umfeld jetzt nicht dauernd das Unbekannte sucht, aber in meinem Beruf, und vielleicht habe ich auch deshalb diesen Beruf gewählt, da weiß ich, dass das notwendig ist und da will ich das auch und da tue ich das auch. Ja. Und dann ist es sozusagen die Grundvoraussetzung, dass man da ins unbekannte Terrain sich wagt und aus der Komfortzone rausgeht und etwas riskiert und sieht, wo es einen hinführt. Und das gemeinsam mit den Menschen, mit denen man das macht.
Was du beschreibst, die Möglichkeit, Grenzen auszutesten, bieten ja Bühnenfiguren und Filmfiguren wie in keinem oder kaum einem anderen Beruf. Nicht? Man kann Tabus brechen als Bühnenfigur, man kann Verbrechen begehen, man kann unmoralisch sein bis zum Get-No. Man darf ganz viele Dinge tun auf der Bühne oder im Film als Charakter, die wir als normale Menschen uns nie verzeihen würden oder die juristisch dann auch mit Strafen sanktioniert wären. Ne? Das heißt, sie dürfen permanent Grenzen übertreten, hemmungslos. Und manchmal lieben wir die schlimmsten Bösewichter auf der Leinwand oder auf der Bühne. Gehört diese Sphäre jenseits der bürgerlichen Grenzen, der juristischen und moralischen Grenzen, gehört diese Sphäre zu der Zone der Attraktion, die euch zum Schauspiel vielleicht auch gebracht hat? Ist das etwas, was man gesucht hat? Und war das so ein Impulsgeber oder ist das etwas erst gewesen, was ihr entdeckt habt, als ihr schon Profis wart?
Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau beantworten kann. Nein, also was ich, glaube ich, auf jeden Fall gesucht habe, als ich damit angefangen habe mit Schauspiel als Jugendliche oder auch schon davor, wo ich einfach nur Theater geguckt habe und das mich wahnsinnig fasziniert hat, ist, glaube ich, dieses, dass man da einfach wirklich alles ausleben darf. Ob das jetzt über legale Grenzen geht oder nicht, glaube ich, das stand für mich überhaupt nicht im Vordergrund. Aber einfach dieses sich reinschmeißen in so eine Figur, in so eine Geschichte mit auch allen Emotionen. Ich glaube, das war für mich das, sage ich mal, Faszinierendste oder das, wo ich so angedockt bin und was mir auch wahnsinnig als Jugendliche geholfen hat in meiner Entwicklung und mich weitergebracht hat.
Das heißt, du hast schon sehr früh angefangen, Theater zu gucken und auch zu spielen?
Ja.
Wie alt warst du?
Also ich erinnere mich an eins meiner ersten Theater- bzw. Opererlebnisse. Ja. Da war ich, glaube ich, 4 Jahre alt und saß im Orchestergraben und habe Hänsel und Gretel geguckt in der Bayerischen Staatsoper in München. Und ich hatte wirklich Angst vor der fliegenden Hexe. Also das ist so mein erstes Theatererlebnis. Und dann ging das so weiter. Immer wieder mit den Eltern ins Theater, dann auch Schultheater gespielt. Dann war ich im Jugendclub vom Bayerischen Staatsschauspiel. Mhm. Das war für mich eine ganz, ganz tolle Welt. Weil ich war nicht so, sage ich mal, die Person oder die Jugendliche, die so wahnsinnig gerne in die Schule gegangen ist. Mhm. Weil ich glaube, dieses theoretische Lernen und Dasitzen ist nicht so meins. Also ich finde das toll, praktisch zu arbeiten und auch nah mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Und dann hast du sehr früh auch schon die Entscheidung für dich fällen können, es soll Schauspiel werden oder gab es auch andere? Man kann ja verschiedene Dinge auf der Bühne tun und sich da ausleben.
Das stimmt. Ich habe mich tatsächlich erst relativ spät getraut auszusprechen, dass ich Schauspielerin werden will. Ja, ich glaube, das war erst dann mit 18 oder so, weil einem ja immer gesagt wird, das ist so schwer, das schafft man eh nicht. Deswegen war ich ganz lang, ja, nee. Und dann habe ich mich doch getraut und habe es geschafft.
Super. Also musstest du, ja, aber das ist auch toll. Und da musstest du damals ja auch eine Grenze überwinden oder oder dich selbst überwinden und den Eltern und der Welt sozusagen dich offenbaren und sagen, sorry Leute, nee, ich will doch Künstlerin werden.
Ja, no matter also das war jetzt bei meinen Eltern tatsächlich kein Problem. Aber klar, irgendwie auch mir selber das einzugestehen, dass ich das gerne möchte. War ein Schritt.
Und was war das, das dich davon abgehalten hat? Kannst du das noch beschreiben oder weißt du das noch?
Ja, ich glaube einfach dieses Hörensagen. Ich war ja dann relativ früh halt eben da im Residenztheater, im Jugendclub schon. Und dann da kriegt man einfach auch Dinge mit und es wird einem gesagt, dass es schwer ist. Und es ist wahnsinnig schwer, auf eine staatliche Schauspielschule zu kommen und so. Das schaffen die wenigsten. Und da war ich dann, dachte ich halt, dann vielleicht schaffe ich es auch nicht oder so, wenn einem das die ganze Zeit gesagt wird. Dann habe ich mich aber doch irgendwann getraut und bin sehr froh, dass ich es getan habe.
Ja, super. Und wenn man deine Biografie einfach so abstrakt in der Zusammenfassung liest, denkt man, naja, das ist ein ganz gerader Weg. Ne? In München geboren, in München aufgewachsen, zur Schule gegangen, in München auf die Falkenberg-Schule gegangen, vorher noch im Residenztheater.
Ich muss was gestehen, ich wollte immer nach Wien an die Schauspielschule, aber die haben mich nicht genommen.
Im Max-Reinhardt-Seminar,
tatsächlich. Ja, ich liebe Wien, ich weiß auch nicht, ich habe Wien schon geliebt, bevor ich jemals dort war.
Also ihr habt einiges gemeinsam, weil am Residenztheater hat der Heiko gespielt als junger Absolvent oder kurz nach seiner Zeit in Ulm.
Genau.
Ist ja dann nach den Münchner Kammerspielen meines Wissens dann das Residenztheater, also das große, berühmte und wirklich auch tolle Bayerische Staatsschauspiel eine Station gewesen.
Wir haben entdeckt, ich habe ihn schon, als ich ungefähr 14 Jahre war, im Residenztheater auf der Bühne gesehen.
Wow.
Da hat er einen Kaufmann, der...
Das geht doch altersmäßig gar nicht, da müsste ich ja 16 gewesen sein.
Ja, aber du hast ja früh große Rollen gespielt.
Entschuldigung, ich bin so wahnsinnig schlecht im Rechnen. Ich habe doch gesagt, dass ich in der Schule nicht...
Wahnsinnig früh halt große Rollen gespielt. Ja.
Na, das ist ja eine Erfahrung tatsächlich, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, nicht alle, aber doch viele machen, weil du spielst erstmal nach deiner Ausbildung am Mozarteum, warst du an diesen sehr großen und sehr bedeutenden Häusern, hast mit tollen Regisseuren gearbeitet, bist dann in die freie Szene gegangen und seit 2008 bist du jetzt an der Seite des Bergdoktors, der gute Bruder. Und ne?
Ja.
Ja, und ich glaube, und überregional, so ist das ja immer. Man ist ja als Theaterschauspielerin und Theaterschauspieler zumeist einer eher regionalen Bekanntheit verpflichtet, während dann das Fernsehen sozusagen die Kraft hat oder diese Reichweite hat, einen überregional bekannt zu machen. Und ich glaube, ganz vielen Menschen, und das bekomme ich offen gestanden auch gespiegelt, ist, die nehmen dich dann erstmal wahr als der Bruder vom Bergdoktor, der seit 2008, 15 Jahre verlässlich jetzt sozusagen diese Bruderrolle ausfüllt. Aber dass du einfach ein toller Bühnenschauspieler bist und deine Karriere da auch begonnen hast, ist für viele eine echte Offenbarung und Entdeckung, was ja toll ist. Jetzt komme ich aber noch mal kurz zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Wie ist es mit den Abgründen und mit den Tabus und die Sphäre des bürgerlich Abseitigen für dich? Ist das ein Reiz gewesen oder
also,
Sinne von Interest?
Tatsächlich jetzt das vielleicht weniger, also ähnlich wie Clara, das war jetzt vielleicht nicht der Antrieb, dass man, was natürlich toll ist, ich habe ja auch zum Beispiel Richard der Dritte gespielt in Karlsruhe, das ist ja zum Beispiel eine der Theaterfiguren, die am tabulosesten
ein und am grauenvoller ein, Charakter.
Ein,
ja.
Also ein wirklich grauenvoller Charakter, wie es schlimmer nicht geht. Ein Mensch, der sich an überhaupt keine menschlichen Tabus hält, gespielt. Das ist natürlich faszinierend und das ist auch, da muss man auch bereit sein, auch wirklich weit zu gehen und über Grenzen, auch innere Grenzen zu gehen, die man, wo man erstmal merken muss, dass man sie natürlich hat und wie sehr sie einen prägen. Wenn man so eine Figur, so eine maßlose Figur spielt, da muss man erstmal überhaupt das zulassen, diese Maßlosigkeit. Das ist gar nicht so einfach. Man denkt ja immer, ja, ein Bösewicht zu spielen macht Spaß und ist toll und über die Grenzen gehen, ja, aber es ist auch wirklich ein monströses Unterfangen, sich dem zu stellen. Aber das war vielleicht nicht jetzt unbedingt immer mein größter Antrieb, jetzt sozusagen den gesetzlosen Part des Menschseins betreten zu dürfen, sondern ähnlich vielleicht, wie du es jetzt angedeutet hast, war es bei mir auch so, dass ich als Jugendlicher in der Schulzeit ein Ventil gesucht habe, um anders oder mehr gesehen zu werden, glaube ich. Und das auf der Bühne dann möglich war und ich da einfach gemerkt habe, da kann ich was ausdrücken, was ich in meiner in meiner Pubertätsentwicklung nicht leben konnte, weil ich da irgendwie mich zu sehr eingeschränkt habe oder mich das nicht getraut habe oder irgendwie so ein bisschen auch wie die Primel irgendwie noch verschlossen war. Und auf der Bühne habe ich gemerkt, da geht mehr, da ist irgendwie mehr möglich von wie ich mich ausdrücken kann. Im Schutz einer Rolle ist das ja das Wunderbare, dass man dann Dinge zeigen kann, die man ja nicht selbst ist. Man ist sie aber doch irgendwo, aber es ist immer im Schutz einer Rolle und das ermöglicht ganz viel. Und das war für mich auch ein großartiges Ventil. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das antreibt, dass das auch so ein Grundantrieb ist, der mich auch bis heute glücklicherweise nicht verlassen hat. Also die Notwendigkeit, auch das zu tun. Also ich glaube, es ist vielleicht auch was nicht so ganz verständlich ist für Leute, die diesen Beruf jetzt nicht ausüben, aber es gibt so eine gewisse Notwendigkeit, dass man das auch tun muss. Die Voraussetzung ist, dass man in dem Beruf vielleicht auch in Anführungszeichen erfolgreich sein kann. Weil es gerne tun reicht wahrscheinlich nicht, sondern man muss es tun müssen, auch auf eine Art.
War der Richard III, also für alle, die Shakespeares Richard III noch nicht gesehen haben, und ich finde, man kann es sehen, wenn man es sehen möchte, aber man muss es nicht sehen, wenn man mal gerne ins Theater geht, weil dafür ist diese Figur in ihrer ganzen Liederlichkeit und Abgründigkeit einfach zu fies. War das die Figur, die dich am meisten innere Überwindung gekostet hat, oder gab es noch andere Figuren, wo du wirklich kämpfen musstest, um dich in eine Bösartigkeit oder in eine, was auch immer, kann ja auch in eine Albernheit oder in eine Merkwürdigkeit hinein kämpfen und spielen musstest? Gibt's die?
Ja, also es war sicher eine der Figuren, die da am meisten mir abgerungen hat. Es gab auch zum Beispiel eine Figur, die jetzt nicht so prominent ist. Ich habe an den Münchner Kammerspielen, als ich dort ankam, als erste Rolle den Rolfi gespielt in King Kongs Töchter von Theresia Walser. Und das ist eine ganz schräge Figur, die da ins Altersheim reinkommt und da als so ein verkappter Elektriker, gleichzeitig ist er so eine Art Pennerfigur, man weiß nicht so genau, was er da ist, da reinkommt. Und da habe ich, das war deshalb interessant, weil da möchte ich jetzt deshalb nochmal kurz drauf zurückkommen, weil du vorhin gesagt hast, die Grenzen dieser Figuren, die sind ja immer ganz wichtig. Und da hatte mir der Regisseur damals gesagt, guck mal, wenn der so bisschen auch intellektuell beschränkt ist, also wenn der, je beschränkter der ist, also je kleiner dieses Pflänzchen ist und die Grenzen ihn umschließen, desto mehr kann es innerhalb dieser Grenzen blühen. Das fand ich so eine ganz, ganz schöne Sache. Und da musste ich mich sozusagen dieser Beschränktheit dieser Figur auch einfach öffnen und mich trauen, dass der eben wirklich auch intellektuell nicht besonders weit gucken kann. Und da will man ja erstmal nicht hin, das findet man erstmal blöd, weil man will ja nicht beschränkt sein. Mhm. Und dann hatte er aber natürlich recht, dass dann innerhalb dieser Beschränktheit diese Figur dann blühen kann. Und das war ja also eine viel weniger spektakuläre Figur, mhm. aber die hat mir auch einiges abgefordert.
Gibt es solche Figuren auch auf deinem Lebens- und Berufsweg, wo du besonders dich überwinden oder bestimmte Punkte überwinden musstest, um die Figur so gegriffen zu bekommen, dass du denkst, jetzt habe ich sie, jetzt kriege ich diesen Charakter dazu fassen und auch so auf die Bühne gebracht, dass er plausibel ist?
Ich habe gerade auch schon so ein bisschen überlegt, gibt es sicherlich, also ich habe zum Beispiel mal die Judith in Hebbel gespielt, mhm. die dann ja dem Holofernes auch den Kopf abhackt.
Gott, ja.
So, und da muss man sich natürlich schon damit auseinandersetzen, ja. Was passiert da und so, die das allerdings aus wirklich guten Gründen macht, aber ich glaube bei mir, wenn ich so drüber nachdenke.
Ich hoffe mir, dass sie wirklich gute Gründe
hat. Ja, hat sie wirklich. Aber ich glaube, bisher waren das hauptsächlich Rollen, wo einfach die Herausforderung war, da emotional auch reinzugehen in so die Erlebnisse, die Figuren. Aber ja, ich mag das wahnsinnig gerne, einfach da auch tief reinzugehen und zu gucken, was geht in den Figuren vor. Und ja, also ich glaube, so einen ganz speziellen Charakter, wie du jetzt beschrieben hast, fällt mir entweder gerade nicht ein oder habe ich noch nicht gespielt.
Na, aber die Judith ist schon, finde ja. ich, ein Fall. Ja. Ne? Also auch Medea, diese Frauen, wo man ja, sagt, ja, die haben ja irgendwie schon Gründe.
Schon toll, aber es ist nicht wie Richard der Dritte jetzt. Ja. Weißt du, die sind alle, ich habe auch mal Iphigenie auf Taurus gespielt, mhm. aber die haben alle irgendwie ihren, sage ich mal, die agieren innerhalb von ihren Überzeugungen und Regeln und die sind nicht komplett irgendwie gewalttätig und gehen über Grenzen so. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich auch weniger Frauenrollen vielleicht, die so sind.
Das hat man interessanterweise den Frauen in der Weise nicht zugestanden, dass sie einfach aus Überzeugung derart ja. bösartig sind.
Kann man gerne aber mal noch schreiben. Also, oder? Ich wäre bereit. Ja. was mir noch einfach, ich habe ja. einmal auch Helene Fischer auf der Bühne gespielt.
Sehr schön.
Das ist für mich auch, also es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Aber es war trotzdem auch irgendwie, musste ich mich da sehr, sag ich mal, auch damit beschäftigen, weil es relativ weit von mir jetzt persönlich entfernt ist, auch mit Gesang und allem drum und dran, auch jetzt, sag ich mal, von der Optik. Und das fand ich aber sehr interessant, da mal reinzugehen, auch in diese Welt so.
Ja, aber Helene Fischer ist auch eine Frau mit Überzeugung, ja. teilt sie auch mit, auch finde ich durchaus ja. vertretbare, gute ja. politische Überzeugungen und da nutzt sie ihre Popularität, also abgesehen davon, dass man so eine Show erstmal hin auf die Bühne bringt.
Genau,
muss,
aber
ne?
genau das war das Interessante, ja. also an dieser die Figur auch ja. zu spielen, eben dann diese Show zu machen, so was einfach anders ist, als was ich halt sonst so gespielt ja. habe auf der Bühne.
Was ist das für ein Stück?
Die lächerliche Finsternis war das. Mhm. Es gab die Rolle nicht. Ich habe dann vorgeschlagen, dass das Helene Fischer ist.
Ah, okay.
Ah, verstehe. Ich wollte auch gerade sagen, es ist ein ganz tolles Stück.
Ja, ja.
Tatsächlich, aber ja.
Das war meine Idee.
Sehr gut.
Da wurde das Stück über seine eigenen intellektuellen Grenzen hinaus erweitert genau. in die Populärkultur. Ja. Und mit Sicherheit nicht zu seinem Schaden, würde ich sagen.
Nein, also es kam sehr, sehr gut an.
Ja, das glaube ich. Nein, ist ja auch eine tolle Künstlerin und wenn du dich ihrer annimmst, dann...
Mhm.
Gibt es eigentlich ein Happy End in der Tanzstunde? Können wir das verraten? Wie ist es für euch? Wie ist es eigentlich für euch?
Sowas verraten wir doch nicht.
Wieso? Wir machen jetzt Spoiler-Alarm und alle können jetzt...
Ja, es ist eine romantical Comedy. Also ich meine, ganz ohne Happy End geht es ja nicht. Das ist klar. Aber es ist ja schön bei dem Stück, dass es vielleicht ein etwas unkonventionelles... leises Happy End ist, mhm. Was dann zurückbleibt und kein sentimentales, irgendwie völlig unrealistisches, sondern es ist ein sehr schönes Ende, finde ich, was einen Ausblick gibt, was aber vieles auch offen lässt
mhm.
und das finde ich sehr zart und sehr berührend.
Geht mir genauso, habe nichts hinzuzufügen.
Wie schön. Liebe Clara Pfeiffer, lieber Heiko Ruprecht, dann danke ich euch beiden ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Das war die 20. Folge von Warum das Theater? Wer Clara Pfeiffer und Heiko Ruprecht in der Tanzstunde noch sehen möchte, muss sich, wir sagten es eingangs bereits, tatsächlich beeilen. Die Vorstellungen bis zum 9. März dieses Jahres sind schon fast ausverkauft, aber natürlich gibt es noch Restkarten und wer, wie gesagt, jetzt schnell ist, sieht die beiden als wunderbares Odd-Couple, das dann in einem leisen Happy End gewissermaßen hinter dem Vorhang entschwindet. Und Sie, liebes Publikum und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit sehr vielen, wie ich finde, poetischen, aber auch klugen Gedanken und Assoziationsmöglichkeiten hinterlässt. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören euch und Ihnen da draußen und euch nochmal herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Auf bald.
Sehr gerne.
Bis bald.